Die jetzige Auswanderungswelle, das ist wahrscheinlich die größte Auswanderungswelle der ethnischen Russen in den letzten 100 Jahren.
Es gibt durchaus ernstzunehmende Leute und nicht wenige, die sagen, hier hat Europa auch einen Moment versäumt.
Das russische Wirtschaftssystem ist momentan teilweise auch aufs Sterben ausgerichtet.
Gut, man kann sagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, nicht?
Das ist ein toxischer Mix.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 8. Warum schrumpft Russlands Bevölkerung derart rasant? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 8. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Ein Krieg bringt vielerlei mit sich. Und wenn wir auf Russland schauen, ganz aktuell, so sehen wir, dass er ja die großen Probleme, und nämlich speziell die wirtschaftlichen Probleme, die Russland hat, nicht nur nicht gelöst hat und keiner Lösung näher bringt, sondern dass er sie de facto verschärft. Das sehen wir in vielen Punkten. Die Inflation steigt, wo man früher schon sehr weit war in der Inflationsbekämpfung. Als Antwort darauf steigt der Leitzins in exorbitante Höhen. Die Kriegswirtschaft ist eigentlich unproduktiv. Weiter kann man sagen, das Land wird weiter isoliert, als es ohnehin schon war. Der Abstand zur Weltwirtschaft wird eher größer als kleiner. Die einseitige Abhängigkeit, die vorher im Handel zumindest mit Europa bestand, ist jetzt auf China übertragen worden. Es wurde nicht gelöst. Eigentlich ist die Abhängigkeit sogar mehr gestiegen. Und über allem steht ein Aspekt, ein Faktor, der eigentlich im Westen wenig bekannt ist, dass Russland die Arbeitskräfte ausgehen und dass die Bevölkerung rasant schrumpft, was zu einem großen Problem für die Wirtschaft wird. Herr Astrow, ich habe vor 2 Wochen in etwa mit einem westlichen Manager in Russland telefoniert, der drüben verblieben ist, sind ja viele Firmen drüben verblieben, und der sagt mir, überall fehlen Arbeitskräfte. Man bekommt keine Lagerarbeiter. In den Handelsketten sagt er, sind es Hunderttausende, die fehlen. In Moskau, sagt er mir die Zahl, kursiert, dass 100.000 Taxifahrer fehlen. Also es fehlt an allen Ecken und Enden. Und interessanterweise hat die Zentralbankchefin Elvira Nabiullina, Mitte November war das circa, ist sie im Parlament aufgetreten und stand dort Rede und Antwort. Und sie hat gesagt, das Hauptproblem in der russischen Wirtschaft ist nicht, dass etwa kein Geld da ist, es sind keine Arbeitskräfte da, hat sie gesagt. Und das wird die Wirtschaft vielleicht nicht umbringen, aber der Wirtschaft so rasant oder so vehement zusetzen, dass es wirklich auch mittelfristig zu einem großen Problem wird, obwohl es ja jetzt schon eines ist. Sehen Sie diese Statements ähnlich? Schätzen Sie das ähnlich ein wie Nabiullina?
Vielleicht nicht ganz. Ich glaube, es gibt andere Gründe, die momentan eher eine Rolle spielen, also warum es wirklich zu einer Verlangsamung, zu einer Wachstumsverlangsamung in Russland kommt. Unter anderem die sehr straffe Geldpolitik, also die sehr hohen Zinsen, die natürlich ein Problem sind, weil dadurch ist es schwieriger für die Unternehmen, sich zu finanzieren, um Investitionen zu tätigen. Das heißt, eigentlich sehe ich schon ein bisschen so, dass die Frau Nabiullina ein bisschen versucht, von dem eigentlichen Problem abzulenken. Aber zum Thema Arbeitsmarkt. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns zum Beispiel die Arbeitslosenraten anschauen, dann ist die Arbeitslosigkeit massiv gesunken. Also seit der Krieg angefangen hat, ist die Arbeitslosigkeit massiv gesunken. Gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass es in vielen Sektoren, Arbeitskräfte fehlen. Aber das muss man, glaube ich, von beiden Seiten sehen. Weil von dem natürlich, die Unternehmen beschweren sich, die beklagen sich, ja, sie finden nicht die Arbeitskräfte, beziehungsweise sie sind gezwungen, Löhne massiv anzuheben, um die Arbeitskräfte zu behalten, beziehungsweise neue Arbeitskräfte zu bekommen. Das ist natürlich nicht angenehm für die Arbeitgeber. Für die Arbeitnehmer aber ist es eine sehr günstige Situation momentan. Und vor allem auch für die Arbeitnehmer, die in der Vergangenheit relativ wenig verdient haben. Das sind also die sogenannten Blue Collars in erster Linie. Also das sind so die wenig qualifizierten oder überhaupt nicht qualifizierte Arbeitskräfte. Eben, sie haben schon angedeutet, zum Beispiel in der Logistik, Taxifahrer, LKW-Lenker, Kuriers und so weiter, auch im Handel. Das sind so die Leute, die früher nie gut verdient haben und jetzt kommen sie plötzlich in eine Situation, wo sie wirklich eine bessere Verhandlungsmacht am Arbeitsmarkt haben und dadurch können sie mehr verdienen. Und das ist wiederum ein positiver Nebeneffekt. Warum? Weil die gestiegene Kaufkraft der unteren Einkommensschichten führt zu einem Konsumboom. Und dieser Konsumboom ist eigentlich oder war in den letzten 3 Jahren der wichtigste Motor für die Wirtschaft, für das Wirtschaftswachstum. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Tatsache, dass das Faktor Arbeit teurer wird, sollte zumindest theoretisch den Unternehmen einen Anreiz geben, in die Modernisierung und die Automatisierung des Produktionsprozesses zu investieren. Es gibt sehr viel Spielraum dafür. Also die Ausstattung mit Kapitalgütern ist relativ niedrig in Russland. Und das erklärt im Wesentlichen, warum die Arbeitsproduktivität so niedrig ist. Also im Schnitt ist die Arbeitsproduktivität in Russland nur die Hälfte des Niveaus der westlichen Länder. Das heißt, wenn man diesen Abstand zu den westlichen Ländern durch mehr Investitionen in die Automatisierung, in die bessere Arbeitsplanung investieren könnte, dann wäre dieses Problem, dieses Arbeitskräftemangelproblem weitgehend gelöst.
Dem steht allerdings entgegen, dass natürlich durch die Sanktionen der Technologietransfer unterbrochen ist, beziehungsweise massiv eingeschränkt ist. So gesehen, investieren in Modernisierung ist jetzt nicht das Einfachste, nicht? Das hätte man früher schon leichter machen können.
Das ist ein Faktor. Ja, das stimmt. Die Sanktionen spielen schon eine Rolle. Und der zweite Faktor sind diese hohen Zinsen. Ja, wenn die Kredite nicht so teuer gewesen wären, dann wäre es auch einfacher für die Unternehmen, Investitionen zu finanzieren.
Gut, man kann sagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, nicht? Weil gleichzeitig sind die höheren Löhne ja einer der wesentlichen Faktoren dafür, warum die Inflation so exorbitant gestiegen ist, nicht?
Ja, na klar.
Und bei Lohnsteigerungen reden wir nicht von ein paar Prozent, sondern wir reden davon, dass es in gewissen Sektoren durchaus zu Verdoppelungen kam, wenn nicht
mehr. Ja, in manchen Sektoren haben sich die Löhne praktisch verdoppelt, zum Beispiel im Rüstungssektor. Das ist ganz extrem, aus verständlichen Gründen. Es gab auch zum Beispiel in Logistik, im Transport, bei den Transportunternehmen, sind die Löhne allein in diesem Jahr um circa 50% gestiegen. Also das sind so Beispiele der Sektoren, wo es zu massiven Lohnsteigerungen gekommen ist. Aber trotzdem, wenn man sich anschaut, wie groß ist der Anteil der Löhne und Gehälter am gesamten BIP in Russland, dann ist dieser Anteil immer noch sehr niedrig. Also momentan beträgt die sogenannte Lohnquote, also eben der Anteil der Löhne und Gehälter am BIP, bei circa 40%. Wenn wir zum Beispiel mit westlichen Ländern vergleichen, dann in den westlichen Ländern sind es meistens so eher Richtung 60% oder sogar mehr als 60%. Das heißt, eigentlich sind die Arbeitnehmer in Russland stehen immer noch relativ schlecht da. Und es gibt durchaus Spielraum, um eine weitere Umverteilung des Einkommens von Profiten Richtung Löhne und Gehälter.
Ich komme nochmal zurück, beziehungsweise zu unserem Hauptthema, nämlich die schrumpfende Bevölkerung und die niedrige Arbeitslosigkeit. Ich habe hier Zahlen ausgegraben vom russischen Statistischen Zentralamt. Im Jahr 2020, das war das Corona-Pandemie-Jahr, das erste, da war die Arbeitslosigkeit noch in etwa bei 6,4%. Das ist in etwa dieser Wert, der in der Eurozone gegenwärtig der Fall ist. Dann knapp vor Kriegsausbruch sank die Arbeitslosigkeit bereits auf 4,4%. Das heißt, das war schon im Grunde genommen sehr knapp. Und jetzt im November dieses Jahres. Die aktuellen Zahlen sind bei 2,3%. Das ist de facto Vollbeschäftigung, nicht?
Ja, das ist Vollbeschäftigung. Völlig richtig.
Das heißt, hier gibt es auch kaum noch einen Spielraum, jemanden abzuwerben und so weiter. Aber das Einzige, was man machen kann, ist mit massiven Lohnsteigerungen hier eine Zerfleischung fast zwischen den Unternehmen vorzunehmen, nicht?
Naja, es gibt mehrere Lösungen, glaube ich. Also Sie haben recht, also in Russland mehr Leute zu finden, ist praktisch unmöglich. Ja, man hat schon alles versucht, es gibt eh viele Rentner, die arbeiten, zum Beispiel im Gegensatz zu manchen westlichen Ländern, ist es so, dass man in Russland, dass sehr viele Rentner in Russland arbeiten, beziehungsweise zum Teil auch gezwungen sind zu arbeiten, auch aus finanziellen Gründen. Man hat auch versucht, Teenager teilweise einzubinden. Also die Partizipation, die Teilnahme der Frauen am Arbeitsmarkt ist ohnehin schon sehr hoch in Russland. Ja. Also es ist wirklich praktisch unmöglich, mehr Leute innerhalb von Russland zu finden. Aber man kann Leute durchaus außerhalb von Russland finden. Aus dieses Thema kommen wir noch später zurück. Oder, wie ich schon angedeutet habe, man kann auch automatisieren und modernisieren. Das heißt, den knappen Faktor Arbeit, Produktionsfaktor Arbeit, durch Faktor Kapital zu ersetzen. Man braucht halt mehr Maschinen, mehr Ausrüstung, mehr Roboter und so was. Und zum Beispiel der Grad der Robotisierung ist sehr niedrig in Russland. Die Hälfte des Weltdurchschnitts. Dabei liegt Russland, also beim BIP pro Kopf, also beim Einkommensniveau, durchaus oberhalb des Weltdurchschnitts.
Um ein Gefühl für das Ausmaß zu bekommen, dieser Tage hat der Vizepremier Alexander Nowak gesagt, allein an hochqualifizierten Arbeitskräften fehlen 1,5 Millionen aktuell. Die kriegt man nicht so leicht irgendwo her. Sie haben erwähnt natürlich mit der Migration, aber darauf kommen wir etwas später zurück. Ich würde gern das nach Punkten durchgehen, denn was im Westen nicht so bewusst ist, dass die schrumpfende Bevölkerung in Russland ganz verschiedene Gründe hat, die sich völlig vom Westen unterscheiden. Denn im Westen, der Westen hat ja auch ein Arbeitskräfteproblem. Es ist nicht so, dass es hier ganz anders aufgestellt ist. Wir suchen ja auch weltweit nach Arbeitskräften. Und in Russland sind aber die Gründe sehr spezifisch, die im Westen zum Teil wirklich ganz anders gelagert sind. Und ich würde jetzt einmal vorschlagen, dass wir das vielleicht nach Punkten durchgehen. Nämlich der eine Punkt, und der ist am offensichtlichsten, ist der Krieg, der aktuelle Krieg, der hier vor allem die Männer aus dem Arbeitsprozess rausreißt und absaugt und beziehungsweise natürlich auch entsprechend viele Opfer. Die Zahlen, westliche Geheimdienste und westliche britische Verteidigungsministerium schätzt, dass 600.000 Russen in etwa im Krieg entweder gestorben sind oder verwundet wurden. Dann hat Putin noch die Truppenstärke, insgesamt das Militär, auf 1,5 Millionen Soldaten aufgestockt. Und selber hat im Sommer gesagt, 700.000 Soldaten sind im Krieg im Einsatz. Das heißt, das ist kein Klacks, auch nicht für ein großes Land mit 140 oder gut 140 Millionen Einwohnern. Nicht? Wie relevant ist der Krieg Ihres Erachtens in dem ganzen Paket von Gründen?
Ich glaube, das ist nicht der wichtigste Grund, aber vielleicht der zweitwichtigste oder drittwichtigste Grund. Die Auswirkungen oder der Effekt von diesem Krieg in verschiedenen Sektoren ist sehr unterschiedlich. Die meisten Söldner, die an der Front kämpfen, in der Ukraine an der Front kämpfen, die stammen vom Lande, aus kleineren Städten, das sind eher nicht so gut ausgebildete Leute. Ja, also weil die Ausgebildeten, sie versuchen, ja, die leben meistens in großen Städten und die versuchen auch zu vermeiden, an die Front zu gehen. Das heißt, es sind vor allem die Sektoren, die auf niedrig qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen sind, die leiden. Zum Beispiel die Bauwirtschaft, zum Beispiel auch die Landwirtschaft, zum Beispiel auch die Logistikbranche. Also dieser Mangel an Blue-Collar-Workers, an den niedrig qualifizierten Arbeitern, hat schon sehr viel auch mit dem Krieg zu tun.
Der zweite Aspekt, der dazukommt, ist die Rüstungsindustrie. Nicht? Wir wissen, dass seit 2022 Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Das heißt, prioritär das Geld dort hineinfließt. In etwa ein Drittel des Budgets geht ganz klar in diesen Sektor, in die Verteidigung, sogenannten Verteidigungsmaßnahmen. Und herrscht nicht dort ein unlauterer Wettbewerb eigentlich? Denn die Rüstungsbetriebe sind ja vorwiegend staatliche Betriebe. Sie bekommen subventionierte Kredite. im Unterschied inzwischen zur Privatwirtschaft. Das heißt, das Nachsehen haben die Privatbetriebe. Ist es so, dass die Rüstungsindustrie, kann man sagen, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft de facto kaputt macht? Und beziehungsweise nicht die Wirtschaft nur, ich meine konkret auch die Privatwirtschaft.
Also ich würde nicht sagen, dass der Rüstungssektor wirklich den privaten Sektor kaputt macht. Das wäre vielleicht zu stark. Ja? Aber die starke Rüstungsausgaben und die hohe Rüstungsproduktion führt zu einem Wettbewerb um knappe Arbeitskräfte, da haben Sie völlig recht. Und das macht das Leben der Unternehmer im privaten Sektor schwieriger. Es gibt einen Wettlauf, einen Lohnwettlauf. Ja? Das heißt, der Rüstungssektor und der zivile Sektor, der private Sektor, die stehen miteinander in Konkurrenz und die sind gezwungen, die Löhne anzuheben. Aber ich habe schon angedeutet, dass dieses starke Lohnwachstum hat durchaus auch positive Auswirkungen auf den privaten Sektor von der Nachfrageseite her. Weil dadurch entsteht mehr Nachfrage und auch mehr Absatzmöglichkeiten auch für die Unternehmen im privaten Sektor.
Man kann sagen, es findet ein gewisser Brain Drain in den Rüstungssektor statt. Und da gibt es noch einen anderen Brain Drain, der stattfindet. Und zwar, dass die Leute das Land verlassen, die jungen Männer das Land verlassen, die besser Ausgebildeten, die erstens wahrscheinlich vorher schon besser verdient haben und sich's besser richten konnten. Sie haben massenweise das Land verlassen, nämlich gleich nach Ausbruch des Krieges, die erste Welle. Die zweite Welle folgte dann im September 2022, und zwar nachdem Putin eine Teilmobilmachung verkündet hat. Das, glaube ich, da hat er sich auch ziemlich die Finger verbrannt und er wird das nach menschlichem Ermessen nicht so leicht wiederholen, weil das völlig unpopulär war. Und damals haben Schätzungen zufolge bis zu 1 Million in etwa junger Russen das Land verlassen. Und das Wirtschaftsmedium De Bell, wirklich ein ausgezeichnetes Medium, hat aufgrund von Behördendaten in 70 Ländern der Welt, das ist nicht ganz umfassend, von manchen gab es keine Daten, hat im Sommer festgestellt, dass noch immer 650.000 Russen, nämlich die damals 2022 fluchtartig das Land verlassen haben, im Ausland sind. Jetzt bei den Ländern ist es so, wohin sind die gegangen? In erster Linie natürlich in die angrenzenden Länder. Das hatte gewisse Vorteile. Erstens sind es teilweise Billiglohnländer. Zweitens wird dort Russisch gesprochen in vielen dieser Staaten. An erster Stelle steht interessanterweise Armenien. Dann kommt meines Wissens Kasachstan, dann natürlich auch Israel sehr viel und Georgien, Türkei, Serbien, ganz kleiner Teil nur nach Europa. Schon einige, aber relativ wenige, USA etwas mehr sogar. Die Leute sind natürlich jetzt in diesen Ländern hängen geblieben. Jetzt ist das nicht die erste Emigrationswelle, die Russland erlebt hat, beziehungsweise auch die Sowjetunion. Eines der großen Probleme eigentlich des Landes, dass immer wieder in Wellen ein Brain Drain stattfindet, wenn ich es richtig sehe. Wie würden Sie sagen, worin unterscheidet sich der Brain Drain aus dem Jahr 2022 von früheren Wellen?
Also zunächst möchte ich vielleicht noch etwas ergänzen. Also Sie haben gesagt, ja, es sind vor allem diejenigen Länder, die relativ viele Russen bekommen haben in den letzten Jahren, weil dort die Leute Russisch sprechen, weil sie geografisch relativ nahe liegen und so weiter. Aber noch einen ganz wichtigen Faktor haben Sie nicht erwähnt. Das sind Länder, wo man kein Visum braucht, um einzureisen. Das ist ganz, ganz
wichtig. Im Unterschied zu
EU, zu allen EU-Ländern.
Zu EU, auch die USA nicht.
USA. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn man schnell wegfahren muss, dann eigentlich ist es auch keine Option, wenn man ein Visum beantragt und dann dauert es ewig und so weiter und so weiter. Und vielleicht bekommt man das Visum dann nicht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Da sind ja ganze Firmen sind ausgewandert teilweise, nicht?
Teilweise, ja.
Mit der ganzen Mannschaft zusammengepackt und nach Kasachstan, nach Georgien.
Teilweise. Und Sie haben recht, zum Beispiel diese Tatsache, dass es auch unter den White-Collar-Workers Arbeitskräftemängel gibt, das hängt schon sehr stark mit der Auswanderung zusammen, weil das sind vor allem hochausgebildete Leute aus aus kreativen Berufen, aus vielen kreativen Berufen, auch zum Beispiel IT, das ist so ein klassisches Beispiel. So ein Großteil dieser Auswanderung, die in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat, oder 2,5 Jahren stattgefunden hat, ein Großteil dieser Menschen, das sind IT-Spezialisten. Ja?
Interessant, dass der Kreml ja darauf reagiert hat, nicht? Und sehr schnell ein Gesetz eingeführt hat, dass IT-Techniker von der Einberufung in den Krieg befreit sind, also zumindest keine Sorge haben müssen, dass sie dorthin gehen, weil er die wahrscheinlich am dringendsten braucht, auch unter anderem in der Rüstungsindustrie. Ne?
Genau. Also IT-Spezialisten haben gewisse Vorteile. Zum Beispiel, wenn du ein IT-Spezialist bist, dann kannst du günstige Hypothek bekommen, zu einem sehr günstigen Kredit. Also es gibt schon gewisse Vorteile. Ja. Und trotzdem haben relativ viele IT-Spezialisten Russland verlassen. Aber vielleicht zurück zu Ihrer Frage. Also worin unterscheidet sich diese Auswanderungswelle von den früheren? Also ich würde die jetzige Welle vor allem mit der Welle nach der Oktoberrevolution 1917 vergleichen.
Also vor ziemlich genau 100 Jahren. Ne?
Genau, vor 100 Jahren. Damals war es vor allem natürlich die Aristokratie und Bürgertum, also Bourgeoisie, die das Land verlassen haben, aus verständlichen Gründen. Ja, und diejenigen, die es nicht gemacht haben, haben das teilweise sehr bereut. Ja.
Waren die Leute, die vor der Revolution eigentlich die Wirtschaft getragen haben, nicht?
Ja.
Das war eigentlich eine sehr starke wirtschaftliche Zeit unterm letzten Zaren. Ne?
Ja, genau. Das war die Wirtschaftselite, nicht nur die Wirtschaftselite, auch intellektuelle Elite im größeren Sinne, politische Elite. Ja, das waren die Eliten überhaupt, die das Land verlassen haben oder ein Großteil der Eliten. Und das war, und die jetzige Auswanderungswelle, das ist wahrscheinlich die größte Auswanderungswelle der ethnischen Russen in den letzten 100 Jahren. Das heißt, diese Welle kann man eigentlich nur mit der Welle nach der Oktoberrevolution vergleichen. Es gab natürlich andere Wellen. Zum Beispiel, es gab jüdische Auswanderung aus der Sowjetunion. Das waren die Leute, die vor allem nach Israel gingen. Die Sowjetunion hatte gewisse Beschränkungen. Also die Sowjetunion war nicht so glücklich mit den Leuten, die nach Israel gingen. Daraufhin hat zum Beispiel die USA Handelssanktionen gegen die Sowjetunion verhängt und im Endeffekt wurde ein Kompromiss erzielt und es war teilweise erlaubt, es war teilweise möglich, dass wenn du ein Jude warst, dann konntest du nach Israel oder meinetwegen auch in die USA oder nach Kanada oder in andere Länder ausreisen. In den 90er Jahren zum Beispiel gab es eine massive Auswanderungswelle, das waren die ethnischen Deutschen, also die Deutsch-Russen oder Russen-Deutsche, die vor allem nach Deutschland gingen, weil Deutschland hatte damals ein Einwanderungsprogramm, ich glaube, da sind 1 Million Menschen gekommen, circa. Es gab auch ein Einwanderungsprogramm für die Juden, ja, es waren viel weniger von der Anzahl her, aber es gibt auch, ich persönlich kenne ich auch relativ viele Juden, die nach Deutschland ausgewandert sind. Aber wie gesagt, das waren vor allem so ethnisch bezogene Auswanderungswellen. Aber dass so viele wirklich ethnische Russen das Land verlassen, diese Situation ist relativ neu. Und wie gesagt, man kann nur mit der Situation nach der Oktoberrevolution 1917 vergleichen.
Interessant, und dass wohl auch ein Unterschied zu früher ganz klar ist, dass ja viele dieser, die ausgewandert sind, der russischen Wirtschaft nicht wirklich ganz abhanden gekommen sind, denn die arbeiten dann vom Ausland aus für russische Auftraggeber oder das Headquarter ist in Russland geblieben und sie arbeiten für die eigene Firma weiter aus dem Ausland. Ist das nicht ein neues Spezifikum auch?
Naja, also verglichen mit der Situation nach der Oktoberrevolution ist das sicherlich anders, ja, weil damals gab es noch kein Distant Working, ja, es gab noch kein Internet, es gab kein WhatsApp, es gab und so weiter, es gab viele Sachen nicht. Also jetzt ist es möglich, du kannst irgendwo auf Fidschi sitzen und trotzdem für ein russisches Unternehmen arbeiten, ich weiß nicht, Software entwickeln oder was auch immer. Das heißt, das geht. Und natürlich ist es so, dass wenn die Leute ausgewandert sind und vor allem so in ärmere Länder wie, ich weiß nicht, Armenien, Georgien oder Kirgisistan und so weiter, natürlich ist es nicht leicht, dort einen Job zu finden, schon gar nicht leicht. Und es ist schon gar nicht leicht, einen gut bezahlten Job zu finden. Natürlich, sie haben auch versucht, ihre Kontakte zu ihren früheren Arbeitgebern in Russland zu behalten. Viele haben das auch geschafft. Aber ich weiß auch, dass auch die russische Regierung hat auch versucht, diesen Leuten das Leben ein bisschen schwierig zu machen. Ja? Das heißt, diese Möglichkeit, dass man über längere Zeit in diesem Distant-Working-Modus arbeiten konnte, das war nicht so gern gesehen, vor allem von der russischen Regierung.
Es gibt durchaus ernstzunehmende Leute und nicht wenige, die sagen, hier hat Europa auch einen Moment versäumt, nämlich dass man genau in dem Moment die Schranken für diese Migranten hochzieht, obwohl hier zwei Fliegen auf einen Schlag geschlagen worden wären. Erstens hätte Europa hochqualifiziert gerade IT-Techniker bekommen. 80% übrigens haben Uni-Abschluss gehabt aus der ersten Emigrationswelle 2022. Und das zweite, zum Beispiel Wladislav Inosemtsev, hat im Gespräch mit der Presse gesagt, Russland verfügt in etwa über 3-4 Millionen hochqualifizierter Arbeitskräfte. Wenn man hier aktiver geworden wäre, hätte man Putin am meisten geschadet und der russischen Wirtschaft geschadet. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich glaube, das ist im Wesentlichen korrekt. Aber schauen Sie, ich glaube, mit seiner Sanktionspolitik und überhaupt mit seiner Politik gegenüber Russland hat der Westen so viele Fehler gemacht, das ist nur einer von vielen Fehlern, ja. Also man hat versucht, also der Westen hat versucht, alle möglichen Leute zu sanktionieren, auch diejenigen, die mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun hatten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Leute, die wirklich gegen den Krieg waren und die haben Russland verlassen, deswegen, weil sie mit der neuen Situation, mit dem Krieg nicht einverstanden waren. Der Westen hat sich im Wesentlichen geweigert, die meisten dieser Leute anzunehmen. Ja, ich glaube, das war ein großer Fehler und das sind auf jeden Fall verpasste Chancen.
Das bisher Gesagte ist ja schon für die Bevölkerungsentwicklung in Russland dramatisch genug. Aber richtig dramatisch wird das Ganze erst mit einem anderen Aspekt, der im Westen wahrscheinlich am wenigsten bekannt ist, dass Russland eine tief demografische Delle durchwandert gerade, und zwar schon seit einiger Zeit und wird noch einige Zeit anhalten. Und sie kommt daher, dass in den 1990er Jahren, also im ersten Jahrzehnt nach dem Fall der Sowjetunion, tiefe Armut ausgebrochen ist in Russland. Und in dieser Zeit gab es einen ganz tiefen Knick in der Geburtenrate. Die Auswirkungen begannen plus minus 2010 herum. Und sie werden jetzt, Prognosen zufolge, oder muss man einfach zusammenzählen, in etwa vielleicht bis 2030 noch dauern. Also Russland befindet sich in ganz tiefen Delle drinnen, diese geburtenschwachen Jahrgänge. Und hier ist ja der Rückgang per se durch diese Delle schon dramatisch. Und darauf setzt ja erst dieser Brain Drain bzw. dieser Krieg auf und potenziert das Ganze. Sehe ich das richtig?
Ja, absolut. Absolut, nur man darf nicht vergessen, also dieser demografische Rückgang, es stimmt schon, in Russland ist es ganz ausgeprägt, aber es gibt viele Länder, die in Europa vor allem, die durch einen demografischen Rückgang geprägt sind und vor allem auch in Osteuropa.
Klarerweise auch die Ukraine. Wir sparen die Ukraine natürlich als angegriffenes Land, wo ohnehin die wirtschaftliche, demografische Situation katastrophal ist, natürlich sparen wir jetzt einfach aus. Das Ganze gilt klarerweise für die Ukraine, aber wir behandeln gerade
Russland. Ja, die Ukraine genauso, aber auch zum Beispiel die EU-Länder, also die östlichen EU-Länder, ja, das gilt für sie eigentlich genauso oder fast genauso. Der Unterschied ist allerdings, oder war allerdings, dass bis vor etlichen Jahren hat Russland relativ viel Einwanderung verbucht. Ja? Und diese Einwanderung hat einen Großteil von diesem demografischen Rückgang aus natürlichen Gründen sozusagen kompensiert. Also das heißt, damals war das ein bisschen ähnlich wie in Deutschland oder Österreich oder in vielen anderen westlichen Ländern, die alle oder fast alle einen demografischen Rückgang haben. Aber dieser demografische Rückgang wird durch die positive Nettoeinwanderung kompensiert. In Russland war das auch bis vor kurzem so.
Schauen wir uns das noch genauer an, nur ganz kurz zur Ergänzung noch, was den Rückgang bei den Geburten betrifft, beziehungsweise die hohe Sterberate. Ich habe die Zahlen für das laufende Jahr, und zwar in den ersten 10 Monaten war die Geburtenrate, ging weiter zurück um 3% in etwa, und die Sterberate nahm zu knapp 5% auf 1,5 Millionen Leute. Jetzt hat ein russischer Demograf, Juri Krupnov, hat gesagt, wir sind im Sterben begriffen, im vergangenen Jahr, im laufenden und auch im nächsten Jahr. Eine Übertreibung?
Also es gibt zum Beispiel einen Begriff, ich glaube, der stammt von Wladislav Inosemtsev.
Death Economy.
Deathonomics. Deathonomics. Deathonomics, so. Genau. Das heißt, ja, er hat es vielleicht überspitzt formuliert, also dass das russische Wirtschaftssystem ist momentan teilweise auch aufs Sterben ausgerichtet. Das heißt, man geht in den Krieg, man verdient sehr gut, ja, aber es besteht das Risiko, dass man stirbt. Allerdings, selbst wenn man im Krieg fällt, dann bekommt die Familie gutes Geld. Das heißt, das ist schon ein bisschen so ein Geschäftsmodell, das aufs Sterben spezialisiert ist. Die hohen Sterblichkeitsraten hängen natürlich auch damit zusammen, natürlich mit dem Krieg, beziehungsweise auch mit den Verbrechern. Also zum Beispiel die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, die sind auch sehr oft gewalttätig. Sehr viele Beispiele, ja. Und das drückt auch auf die Geburtenraten, weil das sind vor allem junge Männer, logischerweise, die in den Krieg gehen und dadurch sinken die Geburtenraten. Das heißt, der Krieg natürlich, der Krieg macht die Situation noch schlimmer.
Ich zitiere nochmals Krupnow, weil er gerade ein Interview gegeben hat, in Moskowski Komsomol jetzt, und dort sagt er, wenn wir keine gewaltigen Veränderungen in der demografischen Politik durchführen, sind wir bis zum Ende des Jahrhunderts nur noch halb so viele.
Ja, wiederum, ja, es kann passieren, aber es wird sehr viel davon abhängen, wie die Einwanderungspolitik ausschauen wird.
Natürlich. Genau, kommen wir auf Sie, denn es gibt natürlich vereinzelte Maßnahmen, die jetzt sehr durch die Medien gingen, zum Beispiel, dass man ein kinderloses sozusagen Lebenskonzept nicht mehr propagieren darf und dass das bestraft wird. Da gibt es ja einige so Vorschläge, die das Problem wahrscheinlich nicht lösen werden, ziemlich sicher nicht. Ja. Aber was Sie angedeutet haben, ist natürlich die mögliche Immigration, Migranten, Arbeitsmigranten, Gastarbeiter. Es ist so, in den Nullerjahren, also wo die Rohstoffhost stattfand, wo Russland wirklich zu Geld kam, zum ersten Mal richtig zu Geld kam und ein gewisser Wohlstandsaufbau auch stattgefunden hat, waren ja auch ganz viele, wirklich Millionen von Gastarbeitern im Land. Was hier vielleicht auch im Westen weniger bekannt ist, dass die stärkste Gruppe die Ukrainer waren, denn hier gab es auch keine kulturellen Probleme. Zum Beispiel als Nannies, als Kindermädchen, Kinderfrauen, war am meisten verbreitet, dass Ukrainer speziell in den russischen Großstädten in Moskau die Kinder erzogen haben. Und dann ganz viele Gastarbeiter natürlich aus dem zentralasiatischen Bereich. Das hatte auch zu dementsprechenden Xenophobien geführt und so weiter. Hier gab es alle schönen und unschönen Entwicklungen, alles hat stattgefunden. Und jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren die Zuwanderung, also dass das Zuwanderungssaldo immer weiter zurückgeht. Im Jahr 2019 noch ergab das Plus, ich habe mir die Zahlen angeschaut, 250.000 Personen sind sozusagen im Land geblieben, netto. Also und nach Abzug derer, die das Land wieder verlassen haben. Im Jahr 2023 waren es nur noch 110.000 und im laufenden Jahr 2024, das hat auch ein russischer Demograf, nämlich Alexei Raksha, errechnet, werden es nur noch 50.000 bis 60.000 sein. Das ist die geringste Zahl seit 1975. Was tut sich da im Immigrationsbereich? Warum wollen die Gastarbeiter nicht mehr nach Russland kommen? Ist es ihnen zu gefährlich? Oder gibt es hier auch im Grunde genommen genug Hürden, die man aufgebaut hat, weil man sie gar nicht will? Putin selbst hat gesagt, wir werden das demografische Problem nicht mit Gastarbeitern lösen.
Aus meiner Sicht gibt es drei Gründe. Also der erste Grund ist der wirtschaftliche Grund. Also die momentane Schwäche des Rubels bedeutet, dass selbst wenn die Leute aus dem Ausland nach Russland kommen und in Russland Geld verdienen, dann dieses Geld dann in ihre nationalen Währungen umtauschen, dann kommt nicht so viel raus. Ja, das bedeutet, der schwache Rubel ist eigentlich mindert die Verdienstmöglichkeiten der Ausländer in Russland. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, das sind natürlich die administrativen Hürden, die vor allem in den letzten Monaten sehr stark zugenommen haben, sprich nach dem terroristischen Anschlag in Krokus.
Ja. Krokus City Hall in Moskau.
Genau.
Das war Ende März. Genau. Mit 145 Todesopfern, glaube ich. Ja.
Ja, ja, genau. Ja, das waren die Islamisten, die hinter diesem terroristischen Anschlag standen. Und die Regierung hat versucht, auch diese Anti-Migrationsstimmung, die nach diesem terroristischen Anschlag in der Gesellschaft herrschte, auszunutzen, um die Barrieren für die Migranten zu schaffen. Ja, das heißt, man hat alle möglichen Bestimmungen verschärft, unter anderem zum Beispiel, dass die jetzt dürfen nicht mehr die Kinder aus Migrantenfamilien, die kein Russisch sprechen, sie können nicht mehr in die Schule gehen, sie dürfen nicht mehr in die Schule gehen und so weiter und so weiter. Es gibt sehr viele, es gab auch sehr viele so Razzien gegen die illegale Beschäftigung von Migranten. Also das Phänomen ist auch nichts Neues. Früher hat man sozusagen ein Auge darauf gedrückt, ja, so Baustellen und so weiter. Da waren sehr viele Migranten waren illegal beschäftigt. Jetzt versucht man auch entschieden dagegen zu gehen. Ja, das heißt, das allgemeine Klima für die Einwanderer, vor allem aus Zentralasien, ist jetzt schlechter geworden. Und der dritte Grund ist der Krieg. Das heißt, wenn man nach Russland kommt und man entscheidet, über längere Zeit in Russland oder für längere Zeit in Russland zu bleiben und man bekommt den russischen Pass, also die russische Staatsbürgerschaft, dann besteht das Risiko, und dieses Risiko ist nicht zu unterschätzen, dass man gleich an die Front geschickt wird. Ja? Dass man sofort ein Einberufungsschreiben von der Armee, also vom Wenkomat, vom Verteidigungsministerium bekommt. Es gab auch durchaus viele solche Beispiele. Und das ist natürlich nicht unbedingt ein Anreiz für die Ausländer, selbst wenn sie nach Russland kommen, die russische Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Dabei war früher Russland tatsächlich, das postkommunistische Russland, ein Einwanderungsland, nicht? Sogar eines der größten.
Ja, das war der zweitgrößte Einwanderungsland der Welt. Also vor circa 10 Jahren zumindest war das so. Also Russland war weltweit am Platz 2 hinter den USA, was die absolute Anzahl der Einwanderung betraf.
Also das hat völlig gedreht, nicht? Und jetzt, also die eigene Bevölkerung schrumpft. Migranten kommen nicht, man will sie auch nicht. Also im Grunde genommen ein Mix, der wahrscheinlich schon mittelfristig oder langfristig ohnehin, aber mittelfristig dramatisch ist, was die Wirtschaft betrifft. Ne?
Das ist ein toxischer Mix. Allerdings, es gibt in letzter Zeit Anzeichen, dass der Regierung das durchaus bewusst ist. Und ich glaube, sie haben langsam kapiert, dass sie diese Linie, die Verschärfung der die Restriktionen für die Migranten in Russland, die sie vielleicht übertrieben haben. Und jetzt reden sie davon, dass vielleicht sollte man doch, es gab auch so Sprüche oder Statements auf ganz hohem Niveau, dass wir brauchen Einwanderer, ohne Einwanderer wird es nicht gehen und so weiter. Das heißt, ein bisschen die Rhetorik hat sich ein bisschen schon gedreht, wirklich in den letzten Wochen, würde ich sagen, vielleicht. Es kann sein, dass hinter diesen Worten auch Taten folgen. Das heißt, es kann sein, dass Russland ein bisschen offener gegenüber den Migranten wird. Das heißt, das könnte teilweise das Problem entschärfen.
Herr Astorf, ich danke. Wir sind damit zum Ende unserer jetzigen Folge gekommen. Wir bestreiten die nächste Folge in 3 Wochen. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören. Und in 3 Wochen hoffen wir, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir uns einem neuen Phänomen in der russischen Wirtschaft widmen. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astorf und Eduard Steiner. Danke.
Gerne.